Soldaten verhörten und sahen, dass die Zelte in Flammen standen, führte uns Lord Brax zu den Flößen und wir versuchten hinüberzustarken, doch die Strömung drückte uns flussabwärts, und die Tullys fingen an, uns von Katapulten auf ihren Mauern mit Steinen zu beschießen. Ich habe gesehen, wie ein Floß zu Brennholz zertrümmert wurde und drei andere kenterten. Männer fielen in den Fluss und ertranken, und auf diejenigen, die es nach drüben schafften, warteten am Ufer die Starks. Sir Flemond Brax trug einen silberroten Wappenrock und zeigte die Miene eines Mannes, der nicht verstand, was er eben gehört hatte. »Mein hoher Vater?« »Es tut mir leid, Mylord«, sagte der Bote. »Lord Brax trug seine Rüstung, als das Floß kenterte. Er war sehr tapfer.« »Er war ein Narr«, dachte Tyrion, schwenkte seinen Becher und starrte in die Tiefen des Weines. Bei Nacht einen Fluss auf einem groben Floß zu überqueren in voller Rüstung, während drüben der Feind wartete, wenn das Tapferkeit war, wollte er sich doch immer für die Feigheit entscheiden. Er fragte sich, ob sich Lord Brax besonders tapfer gefühlt hatte, als das Gewicht des Stahls ihn in die schwarzen Fluten zog.
»Das Lager zwischen den Flüssen wurde ebenso überrannt«, sagte der Bote. »Während wir versuchten, hinüberzukommen, drangen immer mehr Starks von Westen heran, zwei Kolonnen gepanzerter Reiter. Ich habe Lord Ambers Riesen im Kettenhemd und den Adler von Malister gesehen, aber es war der Junge, der sie angeführt hat, mit einem mächtigen Wolf an seiner Seite. Ich war nicht dabei, aber es hieß, das Vieh habe vier Mann getötet und ein Dutzend Pferde gerissen. Unsere Speerkämpfer formierten einen Schildwall und hielten ihrem ersten Angriff stand, indes die Tullys jedoch bemerkten, dass wir beschäftigt waren, öffneten sie die Tore von River Run, und Tytos Blackwood führte einen Ausfall über die Zugbrücke und machte sich von hinten über sie her.«
»Bei allen Göttern«, fluchte Lord Lefford.
»Great John Umber steckte die Belagerungstürme, die wir gerade bauten, in Brand, und Lord Blackwood fand Sir Edmund Tully zwischen den anderen Gefangenen in Ketten und machte sich mit allen auf und davon. Unser südliches Lager stand unter dem Kommando von Sir Fawley Prester. Er zog sich geordnet zurück, nachdem er sehen musste, dass die anderen Lager verloren waren, mit 2000 Lanzen und ebenso vielen Bogenschützen. Doch der Söldner aus Tyrosch, der seine freien Reiter führte, gab sein Banner ab und lief zum Feind über.«
»Verflucht sei der Mann!« Sein Onkel Kevin klang eher zornig als überrascht. »Ich hatte James davor gewarnt, dem Mann zu trauen. Ein Mann, der für Gold kämpft, ist nur seiner Börse treu.«
Lord Tywin faltete die Hände unter seinem Kinn. Nur seine Augen bewegten sich, während er lauschte. Sein borstiger, goldener Backenbart umrahmte ein Gesicht, welches so ungerührt war, dass es auch eine Maske hätte sein können. Doch konnte Tyrion winzige Schweißperlen auf dem rasierten Schädel seines Vaters erkennen.
»Wie konnte das geschehen?« jammerte Sir Harris Swift erneut. »Sir Jaime gefangen, die Belagerung durchbrochen. Das ist eine Katastrophe!«
Sir Adam Marbron sagte, »Sicher sind wir dankbar, dass ihr uns das Offensichtliche so nahe bringt, Sir Harris. Die Frage ist, was sollen wir jetzt tun?«
»Was können wir tun? James' Armee ist gefallen oder gefangen oder in die Flucht geschlagen, und die Starks und Tullys sitzen in breiter Front auf unserem Nachschubweg. Wir sind von Westen her abgeschnitten. Sie können gegen Casterly Rock marschieren, wenn Sie wollen, und was sollte Sie daran hindern? Mylords, wir sind geschlagen. Wir müssen um einen Frieden ersuchen.«
»Frieden?«
Nachdenklich schwenkte Tyrion seinen Wein, nahm einen tiefen Schluck und schleuderte den leeren Becher zu Boden, wo er in tausend Stücke sprang.
»Da habt ihr euren Frieden, Sir Harris. Mein lieber Neffe hat ihn endgültig gebrochen, als er beschloss, den Red Keep mit Lord Eddards Schädel zu verzieren. Es dürfte euch leichter fallen, Wein aus diesem Becher dort zu trinken, als Robb Stark zu überreden, jetzt Frieden zu schließen. Er siegt. Oder ist es euch noch nicht aufgefallen?«
»Zwei Schlachten machen noch keinen Krieg«, beharrte Sir Adam. »Wir sind noch lange nicht verloren. Gern würde ich die Gelegenheit nutzen, meinen eigenen Stahl gegen diesen jungen Stark zu führen.
Vielleicht würden Sie in einen Waffenstillstand einwilligen und uns gestatten, unsere Gefangenen gegen die Ihren auszutauschen,
warf Lord Leffert in die Runde.
Wenn Sie nicht drei gegen einen tauschen, ziehen wir dabei dennoch den Kürzeren,
stieß Tyrion giftig aus.
Und was hätten wir für meinen Bruder anzubieten? Lord Eddards verwesten Kopf?
Wie ich höre, hat Königin Cersei die Töchter der rechten Hand, sagte Lord Leffert hoffnungsvoll, wenn wir dem Knaben seine Schwestern wiedergeben.
Sir Adam schnaubte voll Verachtung.
Er müsste schon ein rechter Esel sein, Jaime Lannisters Leben gegen das zweier Mädchen einzutauschen.
Dann müssen wir Sir Jaime auslösen, koste es, was es wolle, sagte Lord Leffert.
Tyrion rollte mit den Augen.
Wenn es die Starks nach Gold gelüstet, können sie James' Rüstung einschmelzen.
Wenn wir um einen Waffenstillstand bitten, werden sie uns für schwach halten, meinte Sir Adam. Wir sollten ihnen sofort entgegenreiten.
Sicher könnten sich unsere Freunde bei Hofe dazu bewegen lassen, sich uns mit frischen Truppen anzuschließen, sagte Sir Harris. Und jemand könnte vielleicht nach Casterly Rock reiten und ein neues Heer aufstellen.
Lord Tywin Lannister erhob sich.
»Sie haben meinen Sohn«, sagte er noch einmal mit einer Stimme, die durch das Geplapper wie ein Schwert durch Talg schnitt. »Geht, ihr alle!«
Da er stets eine gehorsame Seele war,